Bö, willkommen. Du hast es rechtzeitig dran geschafft.
Hey, ja, die SBB-App hat mir fast einen Streich gespielt und sie hat mich ein bisschen dazu gebracht, zu zinieren über AI-Algorithmen und Bevormundung.
Erzähl mal.
Ich bin gerade in Bern-Wankdorf gewesen. Das ist ja da der Hauptsitz von SBB, Post, anderen Firmen. Und dann habe ich zurück auf Zürich. Und dann habe ich natürlich die SBB-App aufgetan und da eingegeben. Und da hat es mir irgendwie einen Zug angezeigt nach dem 12 Uhr, den ich muss nehmen. Da wäre ich dann irgendwie eineinhalb Stunden später irgendwie in Zürich gelandet. Und dann ist aber eine Kollegin, hat dann gesagt, nein, du, jetzt fahrt ein Zug um 5 Uhr. Und dann habe ich gesagt, komme ich mit dir mit? Und dann habe ich so geschaut und dann dachte ich, ja, das geht nur so 2-3 Minuten dort bis Bern dann. Und dann habe ich geschaut, hey, Intercities fahren doch immer so nach einem Punkt, habe ich geschaut. Und ja, um 2 ab ist der gefahren und habe ich so gedacht, hey, das schaffen wir doch. Vor allem, mir lange 2 Minuten zum Umsteigen, vor allem ist es auf dem gleichen Perron angekommen. Also auf der einen Seite mein Regionalzug, auf der anderen Seite ist schon der IC gestanden. Das heisst, ich habe 15 Sekunden gehabt zum Umsteigen. Da habe ich mich natürlich dann beschwert. Und wo du sich beschweren, Tobias, wenn man mit der SBB ein Problem hat?
Im Internet.
Im Internet, und zwar auf Twitter, auf X, die sind ja aktiv zum Glück. Und Rail-Service haben dann eben zurückgeschrieben, ja genau, es wird darum nicht angezeigt, weil 2 Minuten ist einfach zu wenig zum Umsteigen. Und dann tun sie einem so Safety-Zeiten anzeigen. Und das finde ich nicht gut, weil ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich nicht rennen kann. Und ich will selber entscheiden, ob ich einen Zug noch schaffe oder nicht. Sie sollen es mir einfach anzeigen, verdammt. Also wenn ich jetzt auf die SBB-App gelost hätte, wäre ich eine halbe Stunde später angekommen. Und wenn ich halt dann mich selber durchgeschlagen habe, bin ich früher. Macht mich ein bisschen... ist die Zukunft von mir nicht so gefällt, wenn irgendwelche Apps oder Algorithmen oder eben die AI dann über mein Leben selbstständig entscheidet und mich so quasi bevormundet, nanny state-mäßig. Ich will selber entscheiden können.
Alles klar, auf jeden Fall schön, hast du es geschafft. Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon der Tobias Bolzon
und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
In dieser Episode wollen wir mal eine Funktion ein bisschen genauer anschauen, die mittlerweile eigentlich alle, man kann wirklich sagen, seit kurzem wirklich alle von diesen Chatbots haben. Und das ist eigentlich Deep Research.
Ja, wir tauchen quasi ab in die Tiefen vom AI-Internet.
Versprechen sind gross. Die Firmen sagen, hey, das sind unglaubliche Research-Assistenten, die da die Arbeit für euch erledigt und man muss ein Thema eingeben und nachher wird man umfassend informiert. Es sind eigentlich so kleine KI-Agenten, die ersten KI-Agenten, die man wirklich nutzen kann. Also halt, eben, man gibt eine Frage und dann gehen sie im Internet irgendwelche Informationen zusammensuchen und präsentieren da die dann schön auf dem Silbertablett.
Falls ihr bei der Nutzung von der KI das noch nicht entdeckt haben, eben wie der Tobias sagt, es ist praktisch jetzt überall aufgeschaltet. Wenn ihr ChatGPT oder Gemini oder was auch immer aufstartet und euch im Feld, wo ihr euer Prompt eingebt, dann hat es dort meistens ein Feld, wo noch heisst Deep Research.
Das heisst wirklich bei allen so. Das heisst, das ist sehr verwirrend.
Ja, und ich glaube, am Anfang...
Oder auch sehr einheitlich.
Am Anfang ist es noch ein bisschen anders, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das angeglichen, dass es jetzt überall Deep Research heisst. Das ist auch gut. Und und wir reden ein bisschen darüber, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt.
Genau. Also zuerst mal klären wir, was ist da überhaupt genau, was kann es, was bietet es, wo hat es vielleicht unterschiedliche Ansätze bei den verschiedenen KI-Modellen. Lohnt es? Lohnt es nicht? Chancen, Risiken, Energieverbrauch?
Kosten, weil es ist nicht ganz gratis, die Funktion.
Voilà. Ja, ich würde sagen, fangen wir an, vielleicht mit einem generellen Teil. Zuerst mal, was ist für dich Deep Research oder was bietet da?
Also ich glaube, als User merkt man so am ehesten, wenn ihr ja eine Frage stellt an einen LLM oder einen Prompt, dann geht es meistens so 1-2 Sekunden und ich habe eine Antwort, wenn ihr es normal braucht. Bei Deep Research geht es wirklich lang amis, bis etwas kommt. Er fängt dann wirklich an zu recherchieren. Ich glaube, er simuliert es nicht nur, er macht es wirklich. Also er, der Computer sozusagen. Es ist dann zum Teil 3, 4, 5, 10 Minuten dran am Arbeiten und präsentiert er dann nachher ein Ergebnis.
Mhm. Ich habe ja schon angedeutet, das sind eigentlich agentenähnliche Funktionen und Agent heisst in dem Sinn halt, also nicht irgendwie ein Keimagent, sondern ein Agent, der etwas für dich erledigt. Du kannst ihm einen Auftrag geben und nachher wird das, ja, es ist in einem mehrstufigen Verfahren eigentlich abgehandelt.
Ja, und es ist eigentlich etwas, was wir als Journalisten ja kennen, also nicht nur das Recherchieren oder das tiefergründige Recherchieren. Das ist ja früher durchaus ein extra Job gewesen. Also man hat, was das Internet vielleicht noch nicht gegeben hat, haben wir irgendwelche Assistenten damit beauftragt, halt mal zu dem und dem ins Archiv abzusteigen und zu recherchieren und dann am Journalist dann die Resultate zu präsentieren und der hat dann damit ja halt gemacht, was Journalisten halt so machen eben. Und jetzt wird das eben, du sagst es, von so einem Agent abgelöst.
Mhm. Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit dem ersten Player an. Das ist Deep Research und zwar von OpenAI, also in ChatGPT. Bö, du hast das schon ein paar Mal genutzt. Erzähl doch mal ein bisschen so genau, wie machen wir das?
Also zuerst mal muss man sagen, es haben es noch nicht alle User. ChatGPT hat ja verschiedene Abo-Modelle und momentan haben es erst die zur Verfügung, die für das System zahlen. Sei es jetzt ein Plus-Membership für $20 oder ein Pro-Membership für 200. Und dann hast du eben unten so, also auf der wenn du auf die Seite gehst, dein Prompt ist, hast du eben unten den Knopf, wo du dann kannst draufdrücken. Aber bevor man das macht, muss man sich wirklich ein bisschen überlegen, lohnt es sich für meine Anfrage, so eine Deep Research zu machen, weil man hat nur eine bestimmte Anzahl zur Verfügung. Also bei der Plus-Membership sind es 10 pro Monat, bei Pro 120. Und das ist dann schnell aufgebraucht, das Guthaben. Also wenn wir reden wir darüber, was man genau, aber wenn dann die Frage ein bisschen komplexer ist oder nicht nur so in einem, zwei Abschnitten können beantwortet werden, dann lohnt es sich, dort mal auf den Knopf zu drücken. Und ja, dann startet das System.
Mhm. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt mit verschiedenen Modellen so die Deep Research Anfragen starten. Also ihr könnt oben da im Dropdown das Modell auswählen, das ihr wollt und dann nachher unten den Knopf drücken, Deep Research. Und dann startet es quasi mit dem Modell, die Suche. Und das Ganze kann Text, Bilder, PDFs, es können hunderte verschiedene Quellen sein, die dadurch forstet werden. Man hat relativ wenig Möglichkeit zum Steuern, also eigentlich keine Möglichkeit zum Steuern, wo genau im Internet sich der Deep Research Agent soll bewegen. Da kommen wir dann nachher noch drauf, im Vergleich zu anderen Deep Research Funktionen bei anderen Modellen. Und ja, wenn man dann irgendwie die 15, vielleicht manchmal auch 18 oder ich glaube, sie sagen sogar bis zu 30 Minuten können sie gar so eine Deep Research Suche abgewartet hat, dann kommt man das Ergebnis präsentiert über. Und die sind meistens so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen aufsatzartig geschrieben. Bei sehr vielen einzelnen Sätzen und Abschnitten hat es innen dran eigentlich ein Quellenverzeichnis. Wenn man draufklickt, sieht man, was die Grundlage war, wie es zu dieser Aussage gekommen ist. Also die Funktionsweise ist so, ChatGPT geht im Internet alles gut abgrasen, wirft dann mehr oder weniger einfach alles in einen Pot rein, schaut, was kann man verwerten, was trägt zur Antwort bei, etc. Und macht dann mit dem so den kleinen Aufsatztext. Was mich extrem nervt, ist, man kann es nicht wirklich schlau exportieren. Also klar, man kann es irgendwie kopieren.
Ja, mit dem Müsli kopieren und in das Dokument rein tun.
Genau, aber es gibt nicht, also ich habe auch schon mal versucht, irgendwie, du kannst, nachdem es sie irgendwie ausgespuckt hat, kannst sagen, ja, mach doch ein PDF draus und nachher hat es mir tatsächlich ein PDF gemacht, aber dort sind irgendwie 4 Ziele drin gestanden und sie hat gefunden, und es ist wirklich ohne Scheiß 2 Minuten gegangen. Und ich finde so, wenn 200 Stutz pro Monat liegen lässt und danach das PDF ist, ich weiß nicht so genau.
Was ja mir ehrlich gesagt nicht so klar ist, auch bei dieser Recherche jetzt zu dem Thema, das wir jetzt haben, warum spuckt das Modell nicht von Anfang an die eigentlich richtige Antwort aus, wo du in einer tiefer Suche vielleicht überkommst und nicht in der Kurz. Also wo unterscheidet sich da oder wie unterscheidet sich da die Antwort vom Sprachmodell? Hast du da irgendwie ein bisschen Erfahrung gesammelt? Ist ein bisschen random.
Und wenn wir auch noch, vielleicht auch noch den Schritt haben wir eigentlich übersprungen. Es gibt wie noch so eine, wenn man eine Anfrage stellt, dann kommt eigentlich meistens noch eine Rückfrage. Also heisst quasi, kannst du mir noch ein bisschen mehr Informationen liefern oder willst du irgendwie, dass nur deutschsprachige Quellen berücksichtigt werden oder darf es auch international sein? Ja, also man darf nicht einfach einen Prompt eingeben und dann Enter drücken und einen Kaffee holen, weil es kommt zwischen ihnen nochmal ein Zwischenschritt, wo man noch mehr Informationen muss liefern.
Ja, und der kommt wahrscheinlich aus Kapazitätsgründen, dass da nicht irgendwie einfach die Researches a go-go gemacht werden und dann nochmal. Man will ein bisschen vom User wissen, was er will, dass dann OpenAI oder welche Firma auch immer dann die Ressourcen hinten dran ein bisschen mit Bedacht kann einsetzen.
Ressource ist gerade ein gutes Stichwort. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viel Strom das so ein Teil ungefähr verbraucht. Es gibt ja extrem wilde Zahlen oder sehr unterschiedliche Zahlen, ganz generell zur Nutzung von KI-Chatbots, die im Internet sind. Eine Studie, die ich gefunden habe, ist, dass quasi eine einfache Anfrage, also wenn man einfach etwas eingibt und dann kommt eine Antwort, also ohne Deep Research, das braucht 0,3 Wattstunden. Und dann aber komplexe Aufgaben, wie zum Beispiel Bild- oder Videogenerierung, können schon deutlich mehr sein und dort könnte das maximale Verbrauch von der Anfrage 40 Wattstunden sein. Wattstunden, wenn man sich da überlegt, was das da bedeutet. Das heisst, wir haben eine 40 Watt Glühbirne, schrauben die in eine Lampenfassung rein, drücken nachher, schaltet nachher den Lichtschalter an und lassen die eine Stunde lang brennen. Das ist 40 Wattstunden. Ja, zu diesen Deep Research Sachen gibt es noch keine konkrete Zahlen, aber halt Schätzungen, dass da dann doch deutlich mehr sein könnte, weil es natürlich sehr viel länger denkt und sehr viel länger raspelt im Hintergrund. Das heisst, die Glühbirne brennt länger.
Ja, also eben, man hat ja schon am Anfang bei der AI gesagt, es braucht extrem viel mehr als eine normale Google-Suche. Und jetzt eben nochmal eben Deep Research im Vergleich zu einer normalen AI-Suche ist eben, du sagst es, ich habe Zahlen gefunden, 10 bis 100 Mal höher der Verbrauch. Also darum eben, darum ist auch kein Wunder, dass die Deep Research nicht bei jedem Modell agogo zur Verfügung stehen, sondern dass es eben relativ mit Bedacht müssen eingesetzt werden oder dass man halt recht viel dafür muss zahlen, dass man es brauchen kann.
Gehen wir doch mal noch schnell zum zweiten Player, Gemini. Auch dort gibt es eine Deep Research Funktion. Es läuft dort eigentlich sehr ähnlich ab. Also wir haben auch das neueste Modell auswählen, 2.5 Pro. Das funktioniert sowohl bei privaten Accounts, aber auch bei so Workspace Accounts. Man muss allerdings dafür zahlen. Also die Deep Research sind meines Wissens, glaube ich, nicht irgendwie für alle verfügbar, sondern für die Leute, die zahlen. Und ja, dann haben wir unten dran auch ein Knöpfchen, das heisst Deep Research. Und dann läuft es aber ein bisschen anders. Meiner Meinung nach ein bisschen besser. Weil man kann das Thema sagen, hey, da möchte ich jetzt mehr darüber wissen oder über da möchte ich mehr erfahren. Gibt dann das dort ein. Und dann ja, rattert es zuerst mal ein bisschen und dann präsentiert einem Gemini ein Research-Plan.
Ein Rechercheplan.
Danke vielmals.
Bitteschön.
Und den kann man dann entweder abnicken und sagen, ja, das ist gut, oder man kann auch nochmal direkt Einfluss nehmen und einzelne Punkte bearbeiten oder ändern oder ergänzen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann gibt man es quasi als KI-Modell zurück und dann passiert de facto wahrscheinlich etwas Gleiches wie bei ChatGPT auch. Es wird das Internet abgerast mit sehr viel mehr Quellen allerdings als bei ChatGPT. Zumindest da, was ChatGPT transparent macht, sind es meiner Erfahrung meistens so um die 20 bis 30 Quellen gewesen. Viel von denen Wikipedia, zu dem kommen wir dann auch noch am Schluss. Und bei Gemini hat es sehr viel mehr Quellen und einige von denen werden da wieder verworfen. Das finde ich noch recht spannend. Also jetzt quasi, das Modell schaut sich an und findet so, nein.
Und löscht es wieder, ja.
Und löscht es wieder. Die sehen wir dann aber auch aufgelistet am Schluss quasi, welche das nicht gebraucht worden sind. Also ein bisschen ähnlich wie bei mir, wenn ich jetzt auch eben gehe irgendwo an das Thema an, wenn ich selber recherchiere, dann brauche ich auch nicht einfach alles an Informationen, die an mich nicht kommt, sondern ich siebe ja auch aus. Finde ich eigentlich noch recht schön.
Was man vielleicht noch muss sagen, beziehungsweise wo ich dich muss ein bisschen korrigieren, doch, es ist durchaus für Gratis-Accounts verfügbar. Es ist immer ein bisschen anders. Es heisst nicht 2.5, es heisst einfach die Pre-Search, beziehungsweise da unten eben das Knöpfchen. Und ich könnte das gerne mal ausprobieren. Mir ist allerdings nicht klar, wie viele Suchen wir zur Verfügung haben. Falls ihr es herausfindet, könnt ihr euch schreiben auf promptzero@blick.ch.
Dann gibt es auch nochmal einen Anbieter, also es gibt noch ein paar, wir haben noch zwei weitere, die wir auch nochmal kurz anschauen. Der, was jetzt geht, ist Perplexity. Eigentlich so keine Suche, die es schon relativ lang gibt.
Genau, also eigentlich das Vorbild von Google in Sachen KI-Suche.
Wenn man so will, ja. Auch dort heisst es Deep Research, mega passend. Auch dort ist es integriert ins Interface. Lustigerweise, seit dieser Woche heisst es dort nicht mehr Deep Research, sondern nur noch Research. Allerdings in der Dokumentation ist immer noch die Rede von Deep Research. Also, ja, ein bisschen verwirrend, aber ihr könnt da einfach das Knöpfchen drücken. Auch dort gibt es gewisse Beschränkungen. Also einerseits ist es verfügbar im Web, aber auch auf der App, also für iOS und Android und für den Mac. Und ihr könnt es auch mit einer kostenlosen Version nutzen. Allerdings dort, ja, je nachdem, 3 bis 5 pro Tag, auch dort gibt es nicht eine klare Limite, wo kommuniziert worden ist, aber da ist so da, was man in der Vergangenheit
ja, also momentan steht 3 Abfragen pro Tag, aber eben, es kann variieren, je nachdem.
Und ja, mit dem Bo-Abo könnt ihr eigentlich einfach durchbolzen. Auch dort ist es recht ähnlich. Der ganze Ablauf ist aber sehr viel schneller als bei Gemini und bei ChatGPT. Also es geht meistens nur so 2, 3, 5 Minuten. Also ist eher so ein bisschen vielleicht im ersten Blick mehr Shallow Research als Deep Research. Aber meine Erfahrung, was dort recht cool ist, man kann steuern, welche Quellen das er soll hinzuziehen soll. Etwas, was bei den anderen Chatbots nicht möglich ist. Also ihr habt, wenn ihr noch Deep Research aktiviert, hat es rechts so eine Weltkugel dort rein. Wenn ihr dort drauf klickt, könnt ihr einerseits das Web auswählen, aber, was ich cool finde, auch akademische Quellen. Und dann könnt ihr das Web auch zum Beispiel deaktivieren und dann sucht ihr nur in akademischen Quellen. Oder, was auch cool ist, so ein bisschen zum den Puls fühlen zu einem Thema. Es kann zum Beispiel auch nur auf Social-Plattformen suchen. Was ich recht lässig finde. Also halt eben, du hast ein Thema, wo du irgendwie willst verschiedene Meinungen von normalen Leuten oder vielleicht auch von Bots auf diesen Social-Plattformen abgreifen und ein bisschen den Puls fühlen. Dann kann man da. Finde ich recht cool. Ist ziemlich eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest bis jetzt, was ich noch recht cool gefunden habe. Wenn ihr dann das Ergebnis präsentiert bekommt, es ist sehr viel kompakter als da bei Gemini und bei ChatGPT. Finde ich persönlich auch noch sympathisch, weil ja, ich habe auch nicht Lust, zum ehrlich gesagt immer 30 Seiten lesen, wo es dann zum Teil doch auch noch viel Blabla drin hat. Auch zu dem kommen wir dann am Schluss noch beim Fazit. Und ihr könnt auch das Ergebnis exportieren, dann auch als PDF oder als Docs oder direkt als Webseite sogar.
Ja, und warum jetzt Tobias vor allem redet bei Perplexity ist, weil er zahlt für Perplexity, er hat das viel mehr nutzen als ich. Also ich finde Perplexity schon sonst super in Sachen Antworten und genaue Antworten. Und eben, ich habe einfach meine 2, 3 Abfragen pro Tag zur Verfügung. Und muss sagen, ich habe dort Deep Research noch nicht so viel gebraucht. Wir machen noch ein bisschen mehr Modelle durch, bevor wir zu einem Fazit kommen, vielleicht welches für was am besten ist.
Mhm.
Etwas, was mich sehr gefreut hat, ist, habe ich mich mal ja beklagt, dass meistens irgendwelche AI-Neuerungen rauskommen, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben. Jetzt ist es genau umgekehrt. Und zwar hat diese Woche auch Claude so ein Feature angekündigt. Also der
Anthropic.
Anthropic, ja, genau.
Allerdings auch dort mit einem kleinen Sternchen hinten dran, vielleicht gerade schon zum Vorwegschicken, bei uns gibt es noch nicht. Gleich wie die Websuche auch bei dem Albi Claude bei uns noch nicht existiert. Man kann es allerdings mit einem VPN in den USA easy nutzen. Allerdings ist die Deep Research, also Claude Research heisst es, dort heisst es für einmal nicht Deep Research, kann man in den USA nutzen. Bei mir ist es noch nicht aufgeploppt mit VPN. Auch dort ist es ähnlich. Sie sagen, es geht etwa 1 bis 5 Minuten. Das deutet für mich darauf hin, dass es vielleicht eher Stufe Perplexity ist als jetzt Stufe Gemini und Claude. Was ich noch spannend finde, aber auch recht creepy, ist, man kann Claude dann auch Zugriff auf Gmail geben, auf den Google-Kalender, auf das ganze Google Drive. Und ja, dann werdet bei diesen Suchen nicht nur Daten aus dem Internet einbezogen, sondern auch halt aus dem Mailverlauf oder aus dem Drive. Ein bisschen ähnlich wie Microsoft Copilot, dann halt auch dort irgendwie im OneDrive Sachen zusammensucht.
Ja, und ein bisschen ähnlich wie Gemini, was ja auch eine Google-Applikation ist, und man kann das auch, also vor allem momentan erst in den USA zwar, mit seiner Suche zum Beispiel verknüpfen, dass dann da einfach ein Blob nachher ist, wo du dann durchsuchst. Würdest du das machen? Du bist ja Claude-Fan, würdest du mit Gmail verbinden?
Nope. Nein, ganz sicher nicht.
Weil eben, wir wollen ja nicht, dass unsere privatesten E-Mail auf einmal bei dieser Firma landet und dann irgendwie die damit trainieren.
Genau, und dort ist es, sie betonen, es ist eine Beta-Funktion, also eine Testfunktion, und ja, man muss zahlen dafür. Das Rollout, wenn das irgendwie in andere Länder kommt oder so, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Ja.
Also, aber es zeigt, dass zum Beispiel mit Claude, also es ist eben eine Funktion, die langsam wirklich überall kommt. Man muss jetzt eigentlich nicht mehr zu einem anderen Chatbot wechseln. Man kann auch seinen Lieblingschatbot benutzen mit dieser Funktion. Etwas, wo ein bisschen, was auch noch gibt, vielleicht ein bisschen außer Konkurrenz, einfach das erwähnt ist DeepSeek. Das ist die Maschine aus China, die vor ein paar Wochen für Furore gesorgt hat. Dort gibt es auch die DeepSync-Suche. Und die ist im Gegensatz zu allen anderen komplett gratis. Aber natürlich, es ist eine chinesische Suchmaschine. Das heisst eben einmal, wenn ihr irgendwie politische Sachen oder so sucht, dann sehr mit Vorsicht zu genießen, einfach mal, dass es erwähnt ist. Tobias, jetzt haben wir über Deep Research geredet bei ChatGPT, bei Gemini, bei Claude, bei Perplexity. Welches findest du am besten?
Also ja, einen konkreten Test gemacht und den gleichen Prompt eigentlich mal bei allen durchlaufen lassen. Und zwar, wenn werden smarte Brille Smartphone ersetzen? Das ist ein Thema, wo ich mich recht intensiv in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt habe. Ich habe im Januar an der Consumer Electronics Show in Vegas einen Haufen von diesen smarten Brillen ausprobiert. Habe in der Vergangenheit schon mehrfach darüber geschrieben. Weiss so drum auch so ein bisschen eben, wo sind die Probleme, wo sind die Chancen, was sind die Player, was ist der aktuelle Stand von der Technik und wo sind, was muss man noch bewältigen, dass es so weit dann könnte sein, weil es ist ja etwas, wo ich glaube, seit 10 Jahren schreiben so Tech-Medien schon drüber so, yeah, jetzt kommt dann die smarte Brille und so. Und da ist der Nachfolger vom Smartphone, papipapo. Und das Ergebnis war okay gewesen, bei allen. Recht ernüchternd auch. Ich habe jetzt nicht Sachen erfahren, wo mir neu gewesen sind. Aber jetzt in dem konkreten Beispiel aber auch nicht Sachen, die kreuzfalsch gewesen sind. Und darum auch, das ist so der grösste Punkt, wieso ich mit dem gemacht habe, weil ich gewusst habe, ich habe einen guten Vergleich und habe schon ein Fachwissen in diesem Bereich rein. Und ich glaube, dort ist so, jetzt für mich als Journalist sind die Sachen spannend, aber die Zeit, die ich spare bei der Recherche, muss ich nachher dafür investieren in den Faktencheck von diesen Sachen. Also es ist wie so, für mich ergibt es im Alltag relativ wenig Sinn. Also es kann ein gewisses Indiz sein, aber eigentlich recherchiere ich lieber selber, weil dann kann ich A, meine Quellen auswählen und B, habe während dem Durchlesen dann schon eine Ahnung, um was das geht und kriege nachher nicht einfach irgendwie einen Aufsatz präsentiert, wo ich zuerst alles durchlesen muss und dann nachher die Sachen, die ich brauche, alle mal double checken. Aber um deine Frage zu beantworten, ich nutze am liebsten Perplexity. Einfach weil es geht am schnellsten, Antworten sind kompakt und es hat nicht so viel Text zum Durchlesen.
Also das ist eh so ein Prompt, wo man meistens muss mitgeben muss, wenn man die Research gemacht hat. Am Schluss machen wir schnell eine Zusammenfassung von dem, was gesucht hast. Muss ich auch meistens machen, weil es wird zum Teil wahnsinnig viel Text geliefert.
Was ist denn dein Liebling? Oder was sind deine Erfahrungen im Alltag? Mit was hast du ausprobiert?
Also ich habe noch keinen Liebling, wo ich jetzt sagen kann, das oder dieses ist besser. Ich mache es meistens ein bisschen mit verschiedenen Chatbots. Und ich muss schon sagen, zum Teil bringt er amis Antworten, die bei der normalen AI-Suche nicht gekommen sind. Ein Beispiel, wo ich gerne bringe, weil es sehr plastisch ist, ist der Hack auf X oder Twitter, wo letzte passiert ist, wo eine Gruppe die Seite, glaube ich, mit einer DDoS-Attacke lahmgelegt hat. Die hat Dark Storm geheißen. Und wenn ich bei einer normalen Abfrage von ChatGPT, hey, was ist Dark Storm, habe ich zur Antwort bekommen, ja, hey, da ist nicht viel öffentlich bekannt. Die Gruppe hat 2024 mit Cyberangriff auf NATO-Länder ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Aber das war dann auch schon gewesen. Woher die Gruppe kommt und die Identität, sehr unklar. Und wo ich dann mit Deep Research gesucht habe, dann ist es dann wirklich sehr viel ausführlicher gewesen. Es ist die politische Motivation gekommen, es ist die geografische Herkunft, wahrscheinlich Russland gekommen und. Also wirklich sehr viele Sachen, die mir zuerst nicht präsentiert worden sind. Ich muss aber zugeben, ich habe das jetzt nicht alles abgecheckt, aber es klingt relativ plausibel, was dort präsentiert wurde.
Und ich glaube, da ist schon, mein Fazit ist schon auch, man muss bei den Ergebnissen, die dann angezeigt werden, muss man wirklich aufpassen, wie ein Heftli machen will. Also ich habe meine schrägste Erfahrung, die ich hatte, war auch mit Perplexity gewesen. Und das war im Februar gewesen, 2025. Ich habe es wirklich einfach mal ausprobiert und umgespielt und gefragt, wieso hat das Restaurant zugemacht in dem Kaff, wo ich wohne. Und anstatt, weil ich weiss, ihr gewusst, ich habe im Internet geschaut, es ist nie jetzt etwas gestanden drüber. Und anstatt das Modell dann gesagt hat, du, ich weiss es nicht, hat es mir wirklich eine unglaubliche Räuberpistole aufgetischt. Es hat etwas gefaselt von wegen irgendwie Parkplätzen, die gegen Zonenpläne verstoßen und eigentlich so gar nicht hätten sollen bewilligt werden. Und darum haben die Gäste von dem Restaurant nicht mehr können parkieren vom Restaurant. Und da hat dann irgendwie finanzielle Probleme gegeben und das Restaurant gezwungen zum Schliessen. Und gemeint, sie gibt es aber dran, mit der ETH einen neuen Zonenplan auszuarbeiten und zwischenzeitlich versucht man, Lösung zu finden mit der Buslinie 393. Spoiler, die gibt es logischerweise nicht. Da einen außergewöhnlichen Halt dort einzulegen, zum Betreiber zu entlasten und so, und vielleicht auch noch Mobility-Parkplätze in der Nähe irgendwie zu aktivieren. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und sie war wirklich unglaublich gewesen. Und mir ist dann aber auch aufgefallen, es hat nie eine Quelle drin, obwohl da normalerweise schön mit Quellen ja verlinkt ist. Und erst nach wirklich zweimal drangsalieren und gefragt, wo sind die Quellen, und dann nachher auch wirklich gesagt, hey, das ist alles frei erfunden. Er hat dann gesagt, du hast völlig recht und ich möchte mich ausdrücklich für diese unzutreffende Darstellung entschuldigen. Mein ursprünglicher Ansatz, eine hypothetische Analyse ohne klare Kennzeichnung als solche zu liefern, war unangemessen.
Wow.
Das ist wirklich das extremste Beispiel, das ich bis jetzt erlebt habe. Und das Problem ist halt auch, wie sonst, oder? Also egal, ob ihr jetzt im Internet sucht mit der KI oder einfach sonst mit einem KI-Chatbot redet, Lügen werden extrem gut verkauft, so dass es halt extrem überzeugend tönt. Und wenn man selber kein Fachwissen hat in meinem Bereich, dann kann man extrem leicht darauf hineinfallen.
Ich habe natürlich auch ein Erlebnis gehabt und eine Episode, die ich dir möchte erzählen. Und man muss da ein bisschen ausholen. Und zwar, es hat einmal in Zürich ein Mineralwasser gegeben. Und zwar, das hat, weißt du noch, wie es geheißen hat?
Acqui.
Acqui, genau, das hat Acqui geheißen. Das ist unter der Hürlimann-Brauerei. Klammer, das ist dort, wo jetzt Google einquartiert ist, haben wir da eine Quelle gefunden, wo die Hürlimann-Brauerei nach Wasser gesucht hat fürs Bier. Das Problem ist dann, das Wasser ist so mineralhaltig war, dass man es nicht für die Bierherstellung hat können nutzen. Aber natürlich haben die gedacht, hey, wenn es Mineralwasser ist, dann verkaufen wir es als Mineralwasser. Und sie haben dann das eben so gemacht. Und auf den Namen ist man gekommen, weil es hat einen Wettbewerb gegeben und der Beat Schlatter, bekannter Kabarettist, hat damals gewonnen, hat den Namen Acqui präsentiert, hat, glaube ich, 3 Goldvreneli als Lohn bekommen und das hat Acqui geheissen. Gut, und wieso erzähle ich das? Weil, letztens habe ich auf TikTok so ein Erklärvideo gesehen, wo eine junge Dame mir erklärt hat, das Acqui ist jetzt schon lange Geschichte, aber es hängt noch so ein Acqui-Schriftzug an der Langstrasse über der Ole Ole Bar, falls ihr die kennt. Das ist einfach sehr prominent und vor allem alle Jungen kennen nur noch das und wissen gar nicht mehr Geschichte dahinter. Gut. Und sie hatten das so erklärt auf TikTok und hatten erzählt, eben, das ist ein Mineralwasser gewesen und die Bedeutung von dem Namen sagt auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Seite Acqui, Acqui, schreibt man ähnlich, auf Spanisch hier, das, und das heisst sie so, weil wir das Wasser da in Zürich gefunden haben. Ja, und sie hat es auch so betont, wie wenn es Spanisch ausgesprochen würde werden. Agi, wäre dann aber wieder eine Apostrophe auf mich. Jedenfalls hat mich das ein bisschen misstrauisch gemacht, weil ich kenne die Agri-Geschichte ein bisschen und ich habe dann recherchiert und ich habe einfach, mir ist das mit Spanisch wirklich neu gewesen. Ich habe das noch nie gelesen, noch nie gesehen.
Dir ist das Spanisch vorgekommen.
Mir ist Spanisch vorgekommen. Danke für den Karlauer. Ich habe recherchiert und zwar selber, habe das nie gefunden und dann habe ich aber auch Deep Research angeworfen auf ChatGPT. Und dann ist einmal der Spanisch auftaucht. Und zwar hat mir ChatGPT eben die Geschichte, was ich jetzt gerade erzählt habe, präsentiert, dass der Beat Schlatter im Jahr 1976 den Namen erfunden hat, die Goldvreneli bekommen haben. Und dann hat ChatGPT gefragt, doch warum gerade Acqui? Und der Begriff erinnert an das spanische Wort agi, was hier bedeutet. Das passt zur lokalen Herkunft des Wassers. Es sprudelt hier in Zürich aus dem Boden und unterstreicht den regionalen Charakter des Produkts. Tönt super. Ich bin dann immer noch misstrauisch gewesen. Und weißt du, was habe ich dann gemacht?
Du hast etwas gemacht, was normalerweise Journalisten machen.
Genau. Ich habe gedacht, hey, was frage ich da irgendwie ins Internet? Ich kann ihn Beat Schlatter fragen, weil ich habe zufällig seine Nummer gespeichert. Und ich habe ihn dann geschrieben und habe gefragt, eben, hallo Beat Schlatter, sorry, wir kennen das nicht persönlich, aber ich habe eine Frage da. Hat denn deine Namensgebung von damals irgendetwas mit dem mit Spanisch irgendetwas zu tun, wie man es heute sich erzählt? Und da hat der Beat Schlatter zurückgeschrieben, vom Spanischen her kam es bei mir damals nicht, sondern vom lateinischen Wort aqua. Lieber Gruß, Beat. Also es ist so eben ein bisschen Abwandlung vom lateinischen Wort für Wasser gewesen. Und und das ist jetzt einfach ein Urban Miss. Wenn man auf ChatGPT sucht, dann fängt er an, von dem Spanisch zu erzählen. Irgendwelche Leute auf TikTok erzählen es weiter und irgendwie die Wahrheit geht unter. Und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht.
Zu Recht. Machen wir noch eine kurze Schnellführrunde. Vielleicht einen direkten Vergleich mit all den verschiedenen Funktionen, die wir jetzt darüber geredet haben. Wer liegt vorne? Punkto Geschwindigkeit. Meiner Meinung nach Perplexity, ganz klar. Du?
Ja, wenn du das sagst, glaube ich dir das.
Sehr gut. Tiefe Umfang?
Also bei ChatGPT muss man auch sehr lange warten, aber ChatGPT und Gemini finde ich das recht ausführlich.
Ich glaube auch, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Meiner Meinung nach ist Google mittlerweile sogar ein bisschen besser als mit Gemini. Perplexity ist für mich prägnanter, eben je nach Situation auch spannender, wenn man nicht so viel Text nachher anschauen muss. Genauigkeit Zitat?
Muss ich passen.
Ich denke, egal welches, das man nutzt, alles erfordert eine gute Prüfung oder vor allem ja, viel Aufmerksamkeit. UI? Also User Interface?
Finde ich auch wieder ChatGPT und Google gleich auf. Ich bin auf Claude gespannt, wenn es mal bei uns kommt, weil ich finde Claude sehr schön von der Übersicht vom UI.
Ich finde Gemini besser, und zwar aus dem Grund, weil man den Rechercheplan schön aufgelistet bekommt und dann kann man editieren und so, also besser gelöst als ChatGPT, meiner Meinung nach. Aber es ist, ja, ChatGPT ist dafür sehr natürlich. Also wir können mit sehr natürlicher Sprache etwas suchen. Finde ich dort Vorteil. Zugang kosten?
Ja, da muss man klar sagen, nicht ChatGPT, Google und Perplexity, dort hast du einfach ein paar Fragen pro Tag zur Verfügung.
Und DeepSeek.
Genau.
Vielleicht noch zum den Bogen am Schluss noch zumachen. Wer soll das nutzen?
Also eben, wie gesagt, ihr müsst euch bewusst sein, es geht lang und es braucht recht viele Ressourcen. Darum, wenn du willst schützen, brauchst du nicht. Nein, ich glaube, es ist für Leute, die wo eine Arbeit machen, sei es jetzt Forscher, Journalisten, Analysten und mehr über das Thema wollen wissen als nur eine schnelle Antwort.
Ich denke, ja, ich glaube, dort ist im Moment noch so ein bisschen viel Hype um, meiner Meinung nach. Also gerade um ChatGPT, wo es ja wirklich sehr über allen Klee selber gelobt hat und gesagt, ja, PhD-Level Research Assistant, so. Sehe ich, ehrlich gesagt, noch nicht so. Ich finde es schon spannend, was die Sachen können, aber ich glaube, gerade wenn man wirklich auf Verlässlichkeit gehen will und, wie du sagst, für eine Arbeit, sollte man vielleicht einfach selber Quellen suchen und dann zum Beispiel mit Notebook LM arbeiten. Also dort kann man halt sein eigenes Notebook erstellen, dann auf der Seite irgendwie wirklich ganze grosse wissenschaftliche Arbeiten reinladen und dann mit deine PDFs quasi chatten und der Vorteil ist dort halt, es nimmt dann nur das Wissen, was aus dem Teilbereich drin ist und hat auch wieder direkt Referenzen, wo man dann auf den Seiten von dem PDF landet.
Ja,
ich meine, als Alternative vielleicht.
Selber recherchieren ist immer gut, aber ich finde es schon auch cool, Deep Research. Es bringt dann zum Teil Sachen, die du vielleicht gar nicht gewusst hast, dass sie existieren, wo du nicht daran gedacht hast, die können wir auch noch suchen. Wie immer muss man natürlich dann das abchecken, weil eben, also wir haben beide Beispiele gebracht, wo eine Lüge sehr schön angestellt worden ist, aber wo einfach nichts dahinter hat.
Und was mich bei ChatGPT auch gesagt angenervt hat, ist, dass sehr oft Wikipedia als Quelle drin vorkommt, war meiner Meinung nach einfach keine, also es kann Indizien, aber es ist keine Zufall. Zuverlässliche Quellen ist schon gar nicht für wissenschaftliche Arbeit.
Ja, das ist ein billig, weil Wikipedia können wir ja selber suchen, da braucht man nicht die AI dazu.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wenn ihr die Funktion schon mal genutzt habt, schreibt euch doch, was sind eure Erfahrungen, was hat es euch gebracht, was hat es euch nicht gebracht, wo sind ihr vielleicht schon mal gestolpert, lasst es uns wissen, und zwar auf promptzero@blick.ch. Was war deine erste Windows-Version gewesen?
Oh Gott, das ist so lange her. Also zuerst muss ich mal sagen, ich habe mit Amiga 500 angefangen.
Mhm.
Also das war mein erstes System gewesen, so in der Primar, glaube ich. Oder Sega? Keine Ahnung. Und dann, ich glaube, mein erstes Windows ist, kann es sein, dass es ist 3.1 oder 3.11 war? Irgend so etwas.
3.1 war vor 3.11 gewesen.
Ja, ich weiß. Eben, genau. Ich weiß nicht mehr genau.
Aha, ja, du fragst mich jetzt,
ich bin so alt, ich weiß doch nicht mehr. Also irgend so etwas. Also etwas nicht wahnsinnig Grafisches.
Also bei mir ist das erste Microsoft-System ist MS-DOS gewesen. Es war auf einem Computer, den mein Vater mal mit Hype gebracht hat. Da bin ich wirklich ein kleines Kiddo gewesen. Und dann nachher 3.1 in der Schule. Und dann habe ich ja, also die ganze Kaskade durchgemacht. Windows 95, Windows 98, Windows 2000, mit dem dann auch noch Netzwerk aufgebaut in meiner Ausbildung. XP war, glaube ich, mein letztes. Wieso man genau über alte Windows-Systeme redet, ist ein Vorfall, den es gegeben hat. 50 Jahre Microsoft 4. Da haben im April mit viel Brimborium haben wir das gefeiert in Redmond in Washington, also im Hauptsitz von Microsoft. Was ist denn genau passiert, Pö?
Genau, also wir sind ja ein AI-Podcast. Wir reden nicht nur über alte Betriebssysteme, sondern Microsoft hat sich ja zu einem bedeutenden AI-Player gemausert. Also nicht nur machen sie selber AI, sondern arbeiten natürlich auch bekanntlich sehr eng mit OpenAI zusammen. Und du hast gesagt, in Redmond, Seattle, ist die 4 gewesen, 50 Jahre. Und dort ist es zu einem Vorfall gekommen. Eine Mitarbeiterin aus dem Publikum ist aufgestanden und hat die Veranstaltung unterbrochen. Und da hören wir jetzt schnell rein.
So the question I wanted to address today is really simple. What does all this mean?
Mustafa, shame on you. You say you claim that you care about using AI for good, but Microsoft sells AI weapons to the Israeli military. 50,000 people have died, and Microsoft powers this genocide in our region.
Thank you for your protest, I hear you.
You're serious, let me know about this, Mustafa.
I hear your protest, thank you.
Shame on you. You are a war profiteer.
I hear
Stop
you.
Using you. AI for genocide, Mustafa.
Genau, was wir da gehört haben, ist eine Mitarbeiterin von Microsoft, die das Unternehmen kritisiert hat, und zwar dass, für ihre Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär. Wir haben es gehört, sie ist aufgestanden und hat gesagt, shame on you.
Shame on you, Mustafa. Die Frau heisst, wenn ich das richtig ausspreche, Ibtihal Abusad. Und sie hat marokkanische Wurzeln und sie hat sich ihre Protest gerichtet gegen den Mustafa Suleiman. Das ist der grosse AI-Chef von Microsoft, der früher bei Google DeepMind auch geschafft hat. Genau. Und jetzt eben bei Microsoft den Laden schmeißt in Sachen AI. Sie hat ihn als Kriegsprofiteur bezeichnet. Eben, es geht um den Gaza-Krieg, Israel-Gaza. Und Israel ist ein grosser Kunde von Microsoft in Sachen AI.
Mhm. Also die Kritik ist vor allem eben an ihrer Zusammenarbeit oder auch die technische Unterstützung, die Microsoft bietet dem israelischen Militär. Insbesondere seit der Eskalation, die es gab im Oktober 2023. Eben, es gibt mehrere Berichte, geleakte Dokumente, wo Microsoft dem israelischen Militär Cloud-Dienste gewisse AI-Sachen zur Verfügung gestellt, Übersetzungstool, und vor allem so ein bisschen Überwachung und auch der umstrittene Einsatz eben von einem System, das heißt Lavender. Und das sollte dabei helfen, eigentlich um Zielpersonen für eine Bombardierung zu identifizieren.
Ja, eben, es ist natürlich ein sehr heikles Thema und aber eben auch die AI, eben sagt, wir reden meistens so ein bisschen über die AI in Sachen, ja, sie hilft uns beim Arbeiten oder also Journalistaufgaben oder in der Forschung oder wo auch immer, aber es gibt natürlich auch die Dunkelseite und da muss man schon sagen, hat die Frau den Finger auf eine Wunde gelegt. Sie hat dann auch noch sie hat das recht durchgeplant, sie hat dann auch noch ein Mail verschickt, company-wide. Also Zehntausende von Mitarbeitern hat dort dann eben geschrieben, dass sie hat, glaube ich, vor 3,5 Jahren bei Microsoft angefangen, eben im KI-Team, und ist dann geschockt gewesen, wo sie erfahren hat, dass eben eigentlich ihre Arbeit, sie schafft sie hat bei der Transkribierabteilung hat sie etwas damit zu tun gehabt, dass eigentlich ihre Arbeit damit zu tun gehabt, dass dann irgendwie an einem anderen Ort von der Welt Leute sterben, und hat halt publik gemacht.
Ich muss sagen, Microsoft ist da natürlich auch nicht allein. Es sind, mittlerweile fast alle grossen Firmen, egal ob jetzt im AI-Bereich oder sonst in der Tech-Branche, schon mit solchen Vorwürfen konfrontiert gewesen, um halt ihre Technologie nicht nur für gut einzusetzen, sondern auch eben für Kriegshandlungen. Google hat schon mal grosse Protestwellen erfahren von Mitarbeitenden. OpenAI hat ebenfalls Verträge mit Verteidigungsdepartment wollen auch ihre Technologie natürlich, eben dort kann man natürlich den grossen Reibach machen, oder? Dort ist ja, viel, die, viel, viel Geld dahinter.
Da verdienst du dort ein bisschen mehr als die 20 Dollar, die wir abdrucken für OpenAI.
Und ja, was hat das für Konsequenzen gehabt für die Microsoft-Mitarbeiterin?
Ja, sie ist kurz auf Abend entlassen worden. Ja, also hat eigentlich ihren Protest mit ihrem Job zahlt aus Microsoft-Sicht wahrscheinlich verständlich, weil man das nicht so will, dass das so passiert, sondern dass die Kritik vielleicht anders adressiert wird. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich aus Sicht von dieser Frau manchmal so Aktionen wählen, dass man gehört wird.
Er ist sicher sehr medienwirksam gewesen, und hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Es hat diese Woche auch noch eine durchaus kuriose Meldung gegeben. Am 15. April hat The Verge, das ist ein Tech-Portal aus den USA, geschrieben, dass OpenAI, also die Firma, die ChatGPT entwickelt, dass die ein eigenes Social Network am Bauen sind.
Ja, und zwar ein X- bzw. Twitter-Konkurrent. Ich habe auch sehr gestaunt.
Ja, es ist recht kurios. Aber dann auch nur im ersten Moment. Dann wird ziemlich schnell klar, was da könnte die Absichten dahinter sein. Das sollen wir jetzt am Schluss noch ganz kurz miteinander anschauen.
Was ist denn deine Meinung, Tobias? Wieso will OpenAI jetzt einen Twitter-Klon machen?
Wenn wir ganz kurz natürlich schnell eine kleine Rückblende machen zu einer Ankündigung, oder nicht wirklich eine Ankündigung, aber so quasi die Gerüchte kommen nicht von ungefähr. Das Ganze ist eine alte Rivalität zwischen dem Sam Altman, also dem CEO von OpenAI, und dem Elon Musk, ehemals Mitgründer von OpenAI und neuer Inhaber von ehemals Twitter, jetzt X. Und es ist ja einerseits, glaube ich, eine persönliche Fehde zwischen den beiden, aber auch Fehde natürlich zwischen den beiden Firmen. Elon Musk war ursprünglich Mitgründer von OpenAI, hat das Unternehmen dann aber 2018 verloren. Und eigentlich vor dem ganzen grossen Hype, bevor es dann so richtig losgegangen ist bei OpenAI. Und die Spannungen, die haben in den letzten Monaten aber immer wieder zugenommen. Im Februar hat Musk gesagt, ja, er will jetzt OpenAI kaufen für irgendwie eine unglaubliche Summe Geld, irgendwie 97 Milliarden Dollar und so.
Gerade das Gegenangebot vom Sam Altman gegeben, nein, er kauft wie Twitter zurück.
Genau, also so das typische Gebaren von diesen Tech-Milliardären. Und dann, ja, die haben sich gegenseitig mit Klagen entdeckt, durch die Hui. Es geht um Non-Profit-Firmen, die zu einer profitorientierten Firma umgewandelt werden, etc. etc. Ich denke, es geht OpenAI damit vor allem um etwas, nämlich sie wollen nicht ins Hintertreffen geraten, weil sie haben zwar einen Chatbot, der unglaublich gut ist, im Vergleich zu Grok, also von Elon Musk, im Vergleich zu Meta-AI von Mark Zuckerberg und seinem Facebook-Imperium, aber sie haben halt die Echtzeitdaten nicht.
Genau, und das ist ja wahrscheinlich ein bisschen der Masterplan von Elon Musk, wo er damals X gekauft hat. Hat er sich jeder gefragt, hey, warum zahlt er so viel Geld für das Netzwerk, was wirklich schon lässig ist, aber die 44 Milliarden, die er gezahlt hat, sind doch ein bisschen sehr viel gewesen. Und mittlerweile, wir haben es auch schon besprochen in unserem Podcast, ist das ja, hat das Musk ja verkauft an seine andere Firma, seine AI-Firma XAI. Also Twitter ist eigentlich gar nicht mehr Social Media, sondern ist eigentlich eher so ein Wurmfortsatz von einer AI-Firma. Und eben, du hast gesagt, der grosse Vorteil ist da natürlich, dass es eine unglaubliche Schwette an User-Daten, an Echtzeit-Daten gibt, an Daten, wo die AI kann trainieren kann. Das ist das grosse Problem heutzutage, dass eigentlich schon alle Daten abgerast sind. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, wo Twitter bzw. X hat, und jetzt will der Sam Altman da Paroli bieten.
Was ist dein Tag? Wirst du so ein Netzwerk nutzen?
Ja, es gibt ja noch, ist glaube ich noch nicht so klar, wie das dann genau aussieht. Also, was ich gelesen habe, ist jetzt nicht, dass du dann dort deine privaten Gedanken teilst. Ich glaube, es fängt einmal an mit der Bildgenerierung, dass dann du dort kannst deine Bilder, die du gemacht hast, mal share. Ich glaube, so ist der Plan, will er mal anfangen.
Also eigentlich ein Pinterest für KI-Bilder.
Irgend so etwas.
Okay, klingt für mich überhaupt nicht spannend. Aber ich bin dieser Sache auch sehr kritisch gegenübergestellt, merke ich selber auch. Also ich finde so, jetzt nochmal ein Social-Media-Netzwerk oder nochmal so etwas, wo irgendwie ein Tech-Milliardär dahinter steckt, habe ich definitiv keine Lust. Ich meine, heute ist es so, dass eben wenige Konzerne, Meta, Google, Apple, X und so, dass die halt Datenströme und Kommunikationskanäle dominieren und auch steuern. Und ja, ich glaube schon, es ist durchaus gesellschaftliche Risiken, wo man sich aussetzt, wenn man das nutzt. Manipulation, Überwachung, wirklich auch Bedrohung von der Demokratie. Und ich hätte ehrlich gesagt wirklich keine Lust, meine Daten einfach jetzt noch in ein weiteres Netzwerk einspeisen, um dann das KI-Modell weiter trainieren.
Wir wissen ja alle, was Twitter mal war, was es jetzt nicht mehr ist. Und es sind ja so neue Anbieter entstanden, Threads von Meta, Blue Sky, relativ autonom ist. Und selbst die Plattformen haben Mühe. Abzuheben, weil eben halt immer noch, obwohl es nichts ausgegeben hat, auf Twitter viel los ist und sehr viele Player weiterhin da drauf sind. Und jetzt da irgendwie zu OpenAI zu gehen, eben so eigentlich mit dem, also nicht mal Hintergedanken, sondern wirklich einfach darum, dass der Sam Altman noch mehr Daten hat, wo er seine AI kann trainieren kann, das ist natürlich eine komische Prämisse für irgendwelche Leute, um dann dort hinwechseln. Also ich hätte auch Mühe.
Ja, und ich meine, das ursprüngliche Versprechen, das die sozialen Medien gebracht haben, eben quasi, dass einem ja so näher bringen mit seinem eigenen Umfeld und so. Ich glaube, weiter wieder könnte man nicht weiter von dem entfernt sein. Eben in den USA gibt es mittlerweile ja auch, oder hat es die Tests gegeben im Meta-Universum, wo eben irgendwelche Bots Sachen postet. Auf X gibt es genug Bots, wo irgendwelche Sachen automatisiert sind. Und ich glaube, die Interaktion mit echten Menschen verschwindet immer mehr im Hintergrund. Und wenn es dann irgendwie eine ganze Plattform gibt, die nur noch aus diesen künstlich generierten Inhalten besteht, sorgt für mich auch gesagt wirklich ein bisschen für Abschütteln.
Prompt Zero.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero. Mein Name ist Tobias Bolzon
und Thomas Benkel.
Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.